Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 30. Juni. Dies sind die heutigen Themen: Schuldenkrise in Griechenland. Die Zeitschrift Faktencheck Hellas wehrt sich gegen Stammtischparolen und Propaganda in den internationalen Medien.
Es ist für die meisten Massenmedien völlig unvorstellbar, was in Griechenland passiert ist, dass nach 5 Jahren der Krise eine Bevölkerung sich mehrheitlich gegen den Austeritätskurs und für, ich sage jetzt mal im Allgemeinen zumindest, linke Positionen entscheidet, nach solidarischen Lösungen sucht. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich für eine ganze, würde ich sagen, Journalistengeneration gar nicht mehr vorstellbar, dass linke Positionen tatsächlich in einer breiten Bevölkerung getragen werden können. Die stehen staunend davor und halten das für irrational.
Wir sprechen mit Redaktor Sebastian Gerhardt über die aktuellen Entwicklungen in Griechenland und die Berichterstattung darüber. Dann...
Der Trend ist ganz klar mit den neuen Generationen. Man spricht von Generation Y oder Generation X sogar, die bald auf den Arbeitsmarkt kommt. Die sind sehr affin mit diesen neuen Medien. Und wir sind der Meinung, dass der Arbeitgeber soll sich hier entsprechend anpassen, damit die Post auch hier eine attraktive Arbeitgeber bleibt für diese junge Generation.
Sagt Post-Personalchef Yves-André Jean-Dupeu. Zusammen mit SBB, Swisscom, Microsoft und weiteren Großunternehmen lanciert die Post die Work Smart-Initiative. Gewerkschaften fordern für die neuen Arbeitsformen aber klare Spielregeln. Und mehr Schutz oder einfach mehr Kontrolle. Deutschlands neues Gesetz zur Prostitution stößt bei den Sexarbeitenden auf Widerstand. Am Mikrofon begrüßt Lucia Vasella.
Rabe Info.
Zuerst die Nachrichten von und mit Philipp Blanc.
In Griechenland spitzt sich die Lage weiter zu. Da Griechenland dem Spardiktat der Troika, also der EU, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds nicht nachkommt, läuft das Griechenland-Hilfspaket heute aus. Gemäß internationalen Medien wird die griechische Bevölkerung am Sonntag über die Sparmaßnahmen abstimmen können. In der Nacht auf heute hat der griechische Ministerpräsident Tsipras indirekt mit seinem Rücktritt gedroht, falls das Sparprogramm an der Urne Zustimmung finden würde. Auch die Ratingagenturen haben reagiert. Die Agentur Fitch hat 4 Banken, darunter auch die griechische Nationalbank, einen teilweisen Zahlungsausfall bescheinigt. Zudem hat die Ratingagentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit des Landes herabgestuft. Mehr zur Situation in und um Griechenland erfahren Sie später in dieser Sendung. In der Schweiz leiden 1 Million Menschen an berufsbedingten Gesundheitsproblemen. Jede 20. Person wird Opfer eines Arbeitsunfalls. Jede 10. leidet an einem Gesundheitsproblem, das direkt mit ihrer Lohnarbeit zusammenhängt. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des Bundesamtes für Statistik. In Genf demonstrierten gestern 200 Taxifahrerinnen und Fahrer. Laut Medienberichten fuhren die Taxis während 2 Stunden laut hupend im Schritttempo durch die Innenstadt. Der Verkehr kollabierte teilweise fast ganz. Stein des Anstoßes ist der private Fahrdienstunternehmer Uber. Das Unternehmen ist bekannt dafür, keine Steuern und Sozialabgaben zu bezahlen und kann so billige Fahrgelegenheiten anbieten. In vielen Ländern wird Uber rechtlich bekämpft, in Genf ist das bisher nicht der Fall. Durch ihren Protest wollten die Taxifahrerinnen und Fahrer den für sie unlauteren Konkurrenten direkt anprangern. In Zürich legte die Umweltschutzorganisation Greenpeace sämtliche Shell-Tankstellen lahm. In den frühen Morgenstunden ketten sich heute Umweltaktivistinnen und Aktivisten an die Shell-Tanksäulen. Laut dem Tagesanzeiger richtet sich der Protest gegen umstrittene Ölbohrungen in der Arktis. Shell will auf hoher See im Grenzgebiet zwischen Alaska und Russland Bohrungen durchführen. Dafür hat Shell von den USA eine Bewilligung erhalten. Diese gilt ab morgen. 30 Milliarden Fass Öl seien zu holen, so viel wie die USA in etwa 4 Jahren verbraucht. Dass das Vorhaben riskant ist, sagt nicht nur Greenpeace. Aufgrund großer Schwierigkeiten und Risiken zogen sich mehrere große Bohrfirmen aus der Arktisregion zurück. Und nun zum Wetter. Morgen am Donnerstag, am Freitag und am Samstag bleibt es unverändert sonnig und sehr heiß. Die Temperaturen schwanken zwischen 33 bis zu
36 Grad und es wird noch heißer.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Griechenland steht mit dem Rücken zur Wand. Banken und Börse sind geschlossen. 60 Euro pro Tag können die Leute noch abheben. Der internationale Zahlungsverkehr ist stark eingeschränkt. Bis mindestens nächsten Sonntag. Dann stimmt Griechenland über das Spardiktat der EU, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds ab. Weil das sogenannte Reformprogramm nochmals massive Einschnitte mit sich bringt, soll die Bevölkerung selber entscheiden. Das entschied die Linksregierung von Alexis Tsipras am Freitag und wurde dadurch einmal mehr zum Buhmann der Europäischen Union und der internationalen Medien. Eine etwas andere Interpretation dieses Entscheids, ja, der ganzen Schuldenkrise, liefert die deutsche Zeitschrift Faktencheck Hellas. Laut Website will die Zeitschrift eine demokratische Gegenöffentlichkeit schaffen, angesichts all der Stammtischparolen und der demagogischen Propaganda von Medien, Bundesregierung und EU. Wilmar Rall sprach mit Sebastian Gerhard, Redaktor bei Faktencheck Hellas, und fragte ihn, wie er den Entscheid von Alexis Tsipras beurteile, das Volk über das Spardiktat der internationalen Geldgeber entscheiden zu lassen.
Also man sollte, wenn man weit weg ist, immer ganz vorsichtig sein, wenn man Menschen beurteilt, die in einem aktuellen Konflikt stehen. Und von daher ist jetzt das mit dem Notenverteilen aus Berlin, das sollten wir nicht machen. Aber eins ist völlig klar, dass die einzige Chance war, dass die griechische Bevölkerung tatsächlich über die vorliegenden Zumutungen der Troika abstimmen kann. Und insofern ist aus einer linken Sicht das zweifellos richtig.
Die Europäische Zentralbank hat ja am Sonntag die Lage nochmals verkompliziert, als sie die Zahlungen an die griechischen Banken ab sofort auf ein Minimum reduzierte. Tsipras musste handeln und hat Banken und Börse geschlossen, den internationalen Zahlungsverkehr stark eingeschränkt. Was bedeutet das für die Griechen und Griechinnen?
Für die Griechinnen und Griechen ist das eine vorweggenommene Hinweis darauf, was ihnen blühen würde, wenn sich das Land tatsächlich aus dem Euro verabschiedet. Und als solche Demonstration ist die Aktion der Europäischen Zentralbank zweifellos auch gedacht. Andererseits hat die EZB aber auch keinen Versuch gemacht, was sie auch könnte, die bereits ausgereichten Liquiditätshilfen an griechische Banken zurückzufahren. Also die passen auch auf, dass es ihnen nicht komplett um die Ohren fliegt. Sie wollen Griechenland auf jeden Fall innerhalb der Eurozone halten. Das ist die zweite Botschaft.
Wie schätzen Sie denn im Moment die Wahrscheinlichkeit eines Grexits ein, also den Ausstieg Griechenlands aus der Eurozone?
Also ich denke, alle Banker lassen da jetzt gerade ihre großen Maschinen laufen. Aber ich halte es tatsächlich für unwahrscheinlich, denn weder ist das etwas, was in der griechischen Bevölkerung weit geteilt wird, noch ist es etwas, was die europäischen Eliten anstreben. Sicherlich aus ganz verschiedenen Interessenlagen heraus, aber an der Stelle scheinen sich die allermeisten Leute einig zu sein.
Kommenden Sonntag findet also das Referendum statt über das sogenannte Reformprogramm der Troika. Nehmen wir an, das griechische Volk lehnt am Sonntag das Referendum ab. Dann hat die Regierung von Alexis Tsipras in dem Sinne gewonnen, als dass sie einen sehr starken Rückhalt in der Bevölkerung zumindest hat. Aber was passiert dann?
Dann müssen sich die europäischen Institutionen, wie sie sich so gerne nennen, mit einer Regierung auseinandersetzen, die sie am liebsten los würden. Sie werden dann nicht hinter das zurück können, deshalb ist die Veröffentlichung der Verhandlungsgrundlage wichtig, was sie bisher gemacht haben, aber sie werden auch versuchen, nicht darüber hinauszugehen. Allerdings muss man bis dahin erstmal ein solches Ergebnis erreichen. Das heißt, dass eine Mehrheit der griechischen Wählerinnen und Wähler sich für ein Nein entscheiden muss.
Wie schätzen Sie das ein? Wird das griechische Volk das Sparprogramm annehmen?
Ganz schwierig, aber ich sage jetzt mal, als ein ostdeutscher Linker, der 1990 erlebt hat, wie eine Bevölkerung sich mehrheitlich und durchaus nicht besoffen für die deutsche Mark entschieden hat. Wohl wissend, dass man damit Arbeitslosigkeit und viele unangenehme Dinge riskiert. Ich würde sagen, der Pragmatismus der kleinen Leute, der kann auch dazu führen, dass die sich für die Troika entscheiden.
Sie haben in den Zeitschriften, auf der Newsplattform Faktencheck Hellas diverse Artikel publiziert, warum die Reformzwänge der Troika Griechenland noch stärker in den Abgrund reißen. Worin besteht denn das Hauptproblem in den Lösungsvorschlägen der Schuldenkrise in Griechenland der internationalen Geldgeber?
Die internationalen Geldgeber gehen davon aus, dass Griechenland sich durch eine sogenannte innere Abwertung so weit herunterhungern muss, bis die griechische Wirtschaft insgesamt wieder im europäischen Maßstab wettbewerbsfähig ist. Und das heißt, dass verglichen mit dem, was sie erwarten, also Vergleichsmaßstab Indien, China und andere Länder, die Griechinnen und Griechen immer noch viel zu gut leben, obwohl sie viel, viel schlechter leben als allen anderen Ländern, westlichen Ländern der Europäischen Union. Und damit lässt sich keinerlei selbsttragende wirtschaftliche Entwicklung auch nicht im Zeitraum der nächsten 4 oder 5 Jahre herstellen.
Der wichtigste Grund, warum Sie die Newsplattform, die Zeitschrift Faktencheck Hellas ins Leben gerufen haben, ist, dass die Europäische Union, aber auch die internationalen Medien in den letzten Wochen immer schärfer auf die Linksregierung in Griechenland schießen. Alexis Tsipras wird als Verräter oder Hochstapler bezeichnet. Sie versuchen mit der Informationsplattform etwas Gegensteuer zu geben. Woher denken Sie denn, kommt diese Hetzkampagne gegen die Linksregierung?
Es ist für die meisten Massenmedien völlig unvorstellbar, was in Griechenland passiert ist, dass nach 5 Jahren der Krise eine Bevölkerung sich mehrheitlich gegen den Austeritätskurs und für, ich sage jetzt mal im Allgemeinen zumindest, linke Positionen entscheidet, nach solidarischen Lösungen sucht. Und da haben die durchaus Befürchtungen, dass das ansteckend wirken könnte. Und wenn man sich die Medien anguckt, wie Medien finanziert werden, das läuft ja bei echten Massenmedien nicht über Crowdfunding, sondern über Anzeigen. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich für eine ganze, würde ich sagen, Journalistengeneration gar nicht mehr vorstellbar, dass linke Positionen tatsächlich in einer breiten Bevölkerung getragen werden können. Die stehen staunend davor und halten das für irrational.
Sebastian Gerhardt ist Redaktor bei Luna Park 21, Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie. Anfangs April haben einige Luna Park Redaktoren die Zeitschrift Faktencheck Hellas gegründet, wo sie regelmäßig Artikel zu Griechenland publizieren. Die Artikel sind online einzusehen unter faktencheckhellas.org.
Rabe Info.
Work smart, flexible, ortsunabhängige Arbeitsformen sind in vielerlei Hinsicht eine Win-Win-Situation. Sie steigern Motivation und Produktivität der Mitarbeitenden, haben einen positiven Effekt auf die CO2-Emissionen und vergrößern das Rekrutierungspotenzial für Unternehmen. So werben die Großunternehmen Microsoft, die Mobiliar und die 3 ehemaligen Bundesbetriebe SBB, Swisscom und die Post für ihre neu lancierte WorkSmart-Initiative. Sie präsentieren sich damit als moderne Unternehmen, um auf dem Arbeitsmarkt attraktiv zu bleiben. Die Initiative wurde im Juni lanciert. Sie will die flexiblen Arbeitsformen fördern und Unternehmen bei der Umsetzung von solchen Formen unterstützen. Für eine flexible Arbeitsgestaltung braucht es aber auch klar festgelegte Spielregeln, fordern die Gewerkschaften, denn die Gefahr von Entgrenzung der Arbeit und Burnouts steigt. Ich war beim neuen Posthauptsitz beim Bahnhof Wankdorf in Bern. Dort arbeiten seit rund 3 Monaten knapp 2000 Personen nach einem Work-Smart-Modell. Der Personalchef Yves-André Jean-Dupeux hat mir das Arbeitskonzept am neuen Posthauptsitz gezeigt.
Ich habe kein Büro. Zum Beispiel heute ist mein Arbeitsplatz hier, neben meinen Kollegen. Aber wenn ich telefonieren soll, dann kann ich mich zurückziehen in diese kleine Kabine oder in diese Sitzungszimmer hier. Und wenn ich konzeptionell arbeiten soll, dann nehme ich meinen Laptop, sitze ich hier, habe ich keine viel weniger Lärm. Und wenn ich fertig bin, dann komme ich zurück an die gemeinsame Zone. Es ist wirklich sehr praktisch, sehr einfach.
Modern, hell und großräumig präsentiert sich das neue Bürogebäude der Post. Die Mitarbeitenden kommen am Morgen in einen Garderobenbereich, nehmen ihre persönliche Tasche mit Laptop aus ihrem abschließbaren Fach und begeben sich dann an einen Arbeitsplatz ihrer Wahl innerhalb einer bestimmten Zone. Es gibt keine persönlichen Arbeitsplätze mehr, keine Familienfotos über den Tischen und keine Papierablagen, denn alles wird weitgehend nur noch elektronisch bearbeitet. Der Vorteil, die Leute begegnen sich öfter und können so auch eher neue Projekte und innovative Lösungen für Kunden entwickeln, hofft der Postpersonalchef Yves-André Jean-Dupeu.
Die Mitarbeiter werden nicht neue Ideen für eine A4 Blatt Papier haben, aber wirklich im Austausch, in Zusammenarbeit, in Arbeitsgruppe, in offene Struktur, in flexible Gestaltung der Arbeit. Das ist eigentlich der Weg, den wir verfolgen wollen.
Die Post unterstützt das Work-Smart-Modell vor allem auch, weil sie für die nächste Generation, die bald auf den Arbeitsmarkt kommt, attraktiv bleiben will.
Ich bin der Meinung, es ist ein Trend, auch die von der jungen Generation gewünscht ist. Und wenn ein Arbeitgeber attraktiv an diesem Arbeitsmarkt bleiben will, dann muss er sich auch weiterentwickeln.
Nicht nur flexible Arbeitsplätze im Büro sind dabei wichtig, auch Arbeiten von unterwegs und von zu Hause soll vermehrt möglich sein. Und Teilzeitarbeit zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Und dann ist es auch die Möglichkeit, während der Arbeitszeit diese Arbeit so zu gestalten, dass eine Person zum Beispiel am Abend arbeiten kann oder teilweise am Samstagmorgen, wenn er Zeit zur Verfügung hat und vielleicht am Nachmittag nicht physisch präsent an der Arbeit ist. Das sind einfach diese neuen Ideen, die wir versuchen zu entwickeln, damit wir auf einer Seite eine zufriedene, leistungsfähige Mitarbeiter bekommen. Und damit ja auch die Firma auch von dieser Leistung profitieren kann.
Die Motivation und Produktivität der Mitarbeitenden steigern, das ist auch ein formuliertes Ziel auf der Website der WorkSmart-Initiative. 40 Firmen haben sich ihr bereits angeschlossen, indem sie eine Charta unterzeichneten. Die Initiative verfolgt das Ziel, flexible Arbeitsformen aktiv zu fördern und Unternehmen in der Umsetzung dabei zu unterstützen. Mitte Juni fand eine Work Smart Week mit diversen Fachreferaten statt. Im Patronat der Work Smart Initiative ist auch die Gewerkschaft Syndicom. Man wolle von Anfang an mitdiskutieren, sagt Bruno Schmucki von Syndicom. Denn eine moderne, flexible Arbeitsgestaltung birgt auch Gefahren für die Arbeitnehmenden.
Wenn man jetzt so schaut, ist das ja alles positiv. Also, und diese Erfahrung machen auch viele Arbeitnehmende, die sagen, okay, ich kann mir meinen Arbeitstag flexibler einteilen, ich bin nicht mehr so gebunden an Büroräumlichkeiten, überall habe ich Zugriff auf den Server und so weiter. Also das sind Vorteile für die Leute. Es gibt Umfragen, die zeigen, die Zufriedenheit steigt. Wir stellen aber auch fest, dass es vermehrt Probleme gibt, dass die Leute eben sich dann nicht mehr abgrenzen können und dass sie in eine Spirale geraten, wo Stichworte wie Burnout und so weiter eigentlich zum großen Thema werden, also wo die Gesundheit gefährdet wird und wo die Leute dann ausbrennen in einer deregulierten Stadt, in einem flexibilisierten Umfeld.
Die Gewerkschaft fordert deshalb klare Abmachungen und Ergänzungen im Gesamtarbeitsvertrag. Man sei sich den Gefahren bewusst und wolle ja auch gesunde Mitarbeitende, sagt Yves-André Jean-Dupeu. Die geleistete Arbeitszeit außerhalb der Büros könne selbstverständlich erfasst werden und er verlange auch von keinem seiner Mitarbeitenden, dass er oder sie am Wochenende Mails lese. Doch der Postpersonalchef hält nichts von schriftlichen Vereinbarungen.
Ich bin der Meinung, den Schritt zu flexiblen Arbeitsformen ist vielmehr kulturell zu begleiten. Es muss auch eine klare, positive Menschenbild auch geben in eine Firma. Das Vertrauen muss da sein, auch die Ehrlichkeit, die offene Kommunikation, die Transparenz, eine Feedback-Kultur. Und wenn Sie das haben, dann ist es viel einfacher, den Schritt zu flexiblen Arbeitsformen zu machen.
Die Post setzt bei der Umsetzung von flexiblen Arbeitsformen also mehr auf Vertrauen und mündliche Abmachungen. Das ist für Bruno Schmucki von Syndicom zu wenig.
Weil es nicht nur eine kulturelle Frage ist, sondern eben auch am Schluss eine Frage ist, wie die Leute geschützt werden. Und der Arbeitgeber ist hier in der Pflicht, dass er einen Schutz garantiert den Leuten gegenüber.
Vorsicht geboten sei vor allem bei Mitarbeitenden des unteren und mittleren Kaders, die für ihre Arbeitszeit selbst verantwortlich sind. Gerade diese Leute habe die Post aus dem neuen GAV herausgenommen, kritisiert Bruno Schmucki weiter. Wer mehr erfahren will über die Work Smart Initiative, findet Informationen unter work-smart-initiative.ch.
Rabe Info.
Deutschland bekommt ein neues Gesetz zur Prostitution. Nach monatelangen Verhandlungen haben sich darauf die Koalitionspartner kürzlich geeinigt. Die Meinungen darüber sind aber nach wie vor sehr gespalten. Offiziell heißt es Prostituierten-Schutzgesetz und laut den Befürwortern beendet es die uferlose Ausbeutung in der Prostitution. Die anderen nennen es Prostituierten-Kontrollgesetz und sind der Meinung, das Gesetz bringe vor allem massive Kontrollen und Überwachung der Sexarbeitenden. Unsere Kollegen von Radio Dreieckland in Freiburg haben mit Ulrike Rothe gesprochen. Sie arbeitet seit 14 Jahren als selbstständige Sexarbeiterin und ist Mitglied des Berufsverbands für erotische und sexuelle Dienstleistungen. Sie haben Ulrike Rothe gefragt, warum das neue Gesetz vor allem bei den Sexarbeitenden auf so massiven Widerstand stoßt.
Das finde ich eigentlich einen guten Ausdruck, Prostituiertenkontrollgesetz, weil es weit weg von einem Schutzgesetz ist. Es sind Regelungen getroffen worden, die nicht mit unserer Branche abgesprochen worden sind. Dieses Gesetz ist von Politikern gemacht worden, die zu wenig Wissen über Sexarbeit haben. Das Ziel ist meiner Meinung nach, Prostitution einzudämmen und nicht die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und das wünschen wir uns. Also wir Sexarbeiterinnen wünschen uns, dass unsere Arbeitsbedingungen verbessert werden.
Was sind die Punkte? Also ich habe zum Beispiel gehört, ein sogenannter Hurenpass ist im Entwurf.
Ja, das bezieht sich auf die Anmeldepflicht. Es gibt mehrere Punkte in dem Gesetz, die alle schwierig sind. Also es geht um Anmeldepflicht, um Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten, es geht um Kondompflicht, um Mindestalter. Also es sind relativ viele Punkte. Man muss eigentlich nur überlegen, warum sollte das so sein? Warum sollte ich einen Hurenpass mit mir tragen? Was für jeden Bürger gilt, das gilt natürlich auch für mich. Ich bin beim Einwohnermeldeamt gemeldet, ich bin beim Finanzamt gemeldet und das muss ausreichend sein. Und das ist auch ausreichend.
Eine Kritik ist ja, dass die Sexarbeiterinnen dann auf ewig abgestempelt sind, wenn sie auch nur zum Beispiel zeitweise in dem Beruf arbeiten.
Genau, das ist ein absolut richtiger Punkt. Ich habe auch eine Kollegin, bei der ist das so passiert. Die arbeitet als Krankenschwester in einem Krankenhaus, das katholisch geführt wird. Und sie ist nebenbei Sexarbeiterin. Und sie ist zwar nicht aus dem Grund, dass sie nebenbei Sexarbeiterin ist, entlassen worden, aber das war natürlich total schwierig. Einerseits verdiente sie nicht genug Geld, um die Familie über Wasser zu halten. Und sie hat eben diesen Nebenjob angenommen. Und als das bekannt worden ist, musste sie ihren Beruf als Krankenschwester aufgeben. Und das ist für sie unheimlich schwierig, gerade auch hier auf dem Land, dann wieder einen anderen Arbeitsplatz zu finden. Für unsere Branche gelten einfach noch andere Sachen. Also als Sexarbeiterin kann ich nicht einfach in meinen Lebenslauf reinschreiben, ja, ich bin 14 Jahre Sexarbeiterin gewesen, ich möchte mich jetzt vielleicht umorientieren. Das würde jeden neuen Arbeitgeber abschrecken.
Ein Argument von der Großen Koalition ist ja, dass diese Zwangsregistrierung der Zwangsprostitution entgegenwirken würde, oder?
Ja, aber das ist genau das, was ich vorher meinte. Das ist vielleicht irgendwas, was sich gut anhört, aber was nicht richtig ist. Wie sollte das eine Frau, die mit Gewalt in der Sexarbeit arbeitet, wie sollte die geschützt werden, dass sie einen Hurenpass hat? Das sind die Ersten, die wahrscheinlich sich so einen Ausweis zulegen, damit sie eben auf der sicheren Seite sind.
Ich habe gelesen, dass es auch eine medizinisch-psychologische Untersuchung, auch Idiotentest genannt, dass das auch eine Idee ist von diesem sogenannten Prostitutionskontrollgesetz.
Das ist aus einem guten Grund abgeschafft worden. Früher nannte man das Bockschein. Da war es verpflichtend für Sexarbeiter, regelmäßig zu Gesundheitsuntersuchungen zu gehen. Aber es ist einfach das falsche Mittel. Vor Geschlechtskrankheiten kann man viel besser schützen, wenn man aufgeklärt ist, wenn man Beratungsstellen hat und wenn das Angebot freiwillig ist. So ähnlich war das ja auch mit AIDS. Also das würde ja nichts bringen, wenn man verpflichtend solche Teste einführen würde, sondern Aufklärung. Und das bringt sehr viel mehr.
Ein anderer Punkt ist die Kondompflicht und jederzeitige verdachtsunabhängige Kontrollen.
Das hört sich prima an, Kondompflicht, und man denkt, das ist total in Ordnung. Das gibt es auch für andere Berufe, bestimmte Schutzmaßnahmen. Da wird ja auch ganz gerne diese Bauarbeiterhelmpflicht genannt. aber man kann eine Kondompflicht nicht kontrollieren. Man kann ja ganz schlecht eine Sexarbeiterin, die gerade ihrer Arbeit nachgeht, dann nachkontrollieren, ob sie auch ein Kondom benutzt. Und auch da würde ich sagen, ein Gesetz, was man nicht kontrollieren kann, hat nur Symbolfunktion und ist unnötig. Und es wäre besser, auch da wieder auf Beratungsstellen und auf Aufklärung zu setzen.
Sagt Ulrike Rothe vom Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen über das neu geplante Gesetz zur Prostitution in Deutschland.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, dem 30. Juni. Weiterführende Links zu unseren heutigen Themen sowie die Infosendungen als Podcast finden Sie auf rabe.ch. Das nächste Rabe Info hören Sie morgen um 11 Uhr vormittags. Beigetragen zu dieser Sendung haben Philippe Blanc, Wilma Rall und Radio Dreieckland. Am Mikrofon verabschiedet sich Lucia Vasella. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.